Ich habe einfach wahrscheinlich wirklich gesagt, du pass mal auf, das machen wir jetzt ganz anders. Jetzt sag mal erstmal, dass das echt scheiße war. Und das heißt ja, entschulden heißt ja, dass die Schuld nicht mehr existiert. Nicht, dass man sie vergisst, sondern dass sie wirklich ausgelöscht ist. Es war wie die Erkenntnis einer Dimension, auf die man keinen Zugriff hat, als kleines Menschlein. Also ich persönlich glaube an Energie. Ich glaube, dass alles energetisch zusammenhängt. Deswegen finde ich ja die christliche Idee, also als philosophische Idee, so genial, weil es halt das Adam und Eva und das Kain und Abel-Prinzip quasi zieht sich halt einfach durch. Was halt ein gutes Bild für die Ambivalenz des Lebens ist.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher. Ich bin Redakteur von Chrismon und spreche alle 2 Wochen mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Hannes Ringelstetter. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Bevor ich Sie vorstelle, Herr Ringelstetter, meine erste Frage, die immer gleich ist: Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Vor 2 Stunden ungefähr.
Wollen Sie uns noch erklären, in welchem Zusammenhang das war?
Ja, das kann ich Ihnen schon erklären. Es war nämlich so, dass ich habe meine Mutter, meine demente Mutter, ist im Heim und ist heute, hat heute so einen Enkeltrick-Anruf erhalten, dass meine Schwester und ich bei irgendeinem Unfall sind und sie soll da hinkommen und Geld mitbringen. Also diesen Irrsinn. Und dann habe ich irgendwie, ich war im Zug gesessen, habe ich aufgelegt, dann habe ich übers Älterwerden nachgedacht und übers Altsein und dann unweigerlich übers Ende des Lebens und wie man dann so wird und was Gesundheit bedeutet, was das Sterben dann bedeutet, wenn man solche Dinge erleben muss. Meine Mutter ist den ganzen Tag schon komplett aufgelöst und mit den Nerven am Ende und so. Und dann denke ich mir, oh Gott, die kapiert einfach nicht, was passiert ist. Und da habe ich halt wahnsinnig viel drüber nachgedacht. Insofern erwischen Sie mich tatsächlich ganz frisch in dem Gedanken, wobei ich dieses Denken an den eigenen Tod oder überhaupt an die Endlichkeit, das begleitet mich eigentlich schon immer in meinem Leben.
Das heißt schon als Kind?
Nee, als Kind nicht, aber ich würde mal sagen, ab den ersten Erfahrungen, wenn rundherum jemand zu Tode kommt. Bei mir war das Anfang 20, glaube ich, als von einem Freund der Bruder irgendwie verunglückt ist und dann dieses Thema plötzlich so präsent war. Und ich habe Zivildienst gemacht und da war man ja auch permanent konfrontiert mit diesem Thema. Und ich habe das eigentlich wirklich schon immer in mir auch als Thema, über das man sich, ja, mit dem man sich einfach auseinandersetzen muss und wo man irgendwie lernen muss, nicht sich davon in die Schwere zu begeben, sondern irgendwie vielleicht gerade deswegen das Leben mehr wertzuschätzen.
Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ich habe ja auch versprochen, dass ich Sie noch vorstelle. Da werde ich auch gleich was von Ihrem Buch sagen. Aber ich wollte, bevor ich das mache, gleich auf eine Sache eingehen, die ich in dem Buch gelesen habe. Denn da schreiben Sie ja, dass Sie schon im Kindergarten mal mit dem Tod konfrontiert waren, als ein Mädchen, das Sie sich verliebt hatten. Oder nicht verliebt, aber sozusagen, wenn man sich als Kindergartenkind verlieben könnte, wäre es vielleicht so ähnlich gewesen. Also, dass es dann auf einmal plötzlich verstorben ist. Und dass Sie sich da noch so dran erinnern und dass das irgendwie bis heute präsent ist, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben.
Ja, das war krass. Das war wirklich krass, weil, also wie Sie schon gesagt haben, also verlieben ist ja immer so, ich war da 5 oder so, aber die fand ich halt irgendwie toll oder süß oder keine Ahnung. Und dann war die halt nicht mehr da und dann hat meine Mutter mir halt versucht zu erklären, dass die jetzt im Himmel ist. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das nicht tröstet, diese Idee. Das war auch das, also in der Nachschau, war das so das erste Mal, dass ich so mit diesem, wir haben sehr viel gebetet und Abendgebet und so immer gebetet im Bett, dass ich so das erste Mal auch so diesen Zweifel hatte quasi an der Richtigkeit dieser Geschichte, wenn, oder das erste Mal diese Theodizee-Frage eigentlich mal schon gestellt hat, aber in dieser kindlichen Manier, wie kann das sein, was soll das für ein lieber Gott sein, wenn jetzt die nicht mehr da ist, so. Das kann ich mir noch
Ja.
ziemlich, also das habe ich ziemlich präsent, dass das da irgendwie das erste Mal so war.
Ja, wir können vielleicht nachher noch auf den Glauben und auf solche Fragen zurückkommen, spielt ja in Ihrem Buch auch immer wieder eine Rolle, von dem ich jetzt aber auch allen Hörerinnen und Hörern erzählen möchte. Hannes Ringelstetter ist ein künstlerisches Multitalent, würde ich mal sagen. Er ist Comedian, Musiker, Schauspieler, Fernsehmoderator und Buchautor. Seit 2016 kann man ihn regelmäßig im Bayerischen Rundfunk donnerstags um 22 Uhr in seiner Late-Night-Show Ringelstetter sehen. Im Fernsehen ist er aus der Serie Hubert und Staller bzw. Ohne Staller bekannt. Und im Oktober ist sein neues Buch erschienen. Ein Steinpilz für die Ewigkeit, mein Abschied vom Vater. Da hört man schon im Titel, dass es gut zu unserem Podcast-Thema passt. Nochmal schön, dass Sie dabei sind, Herr Ringelstetter.
Dankeschön.
Das Buch heißt Mein Abschied vom Vater. Im Oktober 2022 ist Ihr Vater mit 93 Jahren verstorben. Warum wollten Sie denn unbedingt ein Buch über ihn oder über den Abschied von ihm schreiben?
Naja, erstmal wollte ich das unbedingt gar nicht. Also das hatte nichts irgendwie. Mir, es war so, dass während diesem Abschiedsweg ich so gedacht habe, ich würde mir das gerne merken. Und zwar nicht nur in den Fakten, sondern auch emotional, was da mit mir passiert oder mit uns allen, die da beteiligt waren. Und habe dann gedacht, man könne sich dann Notizen machen. Das geht aber nicht währenddessen. Also man ist irgendwie in dieser Trance-Welt irgendwie dieses Erlebens. Da kann man nicht irgendwie sich was aufschreiben. Das ging zumindest bei mir nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, nachdem mein Vater gestorben war und ich musste relativ schnell wieder funktionieren, dieses Scheißwort funktionieren, dass mir das nicht gefällt. Also was mir gefällt nicht, habe ich gemerkt, dass ich jetzt quasi versuche, mich wieder in den Alltag zu schmeißen und mit diesem Thema oder mit dieser Emotion nicht weiter mich zu beschäftigen. Das habe ich dann Habe ich beschlossen, das werde ich tun. Ich werde also traurig sein. Ich werde Trauer in meinem Leben zulassen. Ich werde versuchen, das zu lernen, Trauer, weil das ein Gefühl ist oder ein Zustand, den man ja, bevor er eintritt, nicht vorbereiten kann. Also wie geht das? Keine Ahnung, wie das geht. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich mit Leuten gesprochen, natürlich meiner Generation, wo die alle das gleiche Thema haben, im Idealfall, also die alte Eltern, die sterben oder gestorben sind. Und dann haben immer Leute auch zu mir gesagt, wenn ich so drüber geredet habe, über das Erleben, dass sie finden, dass ihnen das genauso geht wie mir, aber sie haben keine Sprache dafür. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin halt ein Mann der Sprache, ich kann mit Sprache gut umgehen. Es wäre vielleicht ganz gut, das doch aufzuschreiben. Das war der eine Grund. Und der andere Grund war, dass, wie Sie schon sagten, mein Vater 93 wurde und 29er Jahrgang, war. Und mir so aufgefallen ist, dass diese Generation, die den Krieg noch erlebt hat und die, dieses Jahrhundert quasi fast komplett erlebt haben, dass die ja langsam auch aussterben und dass man darüber auch erzählen kann, also auch über diese Form von Mann, die das nun mal ist, ja, also einfach Männer, die den Krieg noch erlebt haben, die irgendwie mit vielen Notwendigkeiten in ihr Berufsleben gestartet sind, da war nichts mit individueller Entfaltung und so den ganzen Firlefanz, mit dem wir uns so beschäftigen.
Nee, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, liest sich auch jetzt nicht ganz so, aber so ein bisschen wie so ein Trauertagebuch auch. Also, weil man merkt, dass sie es schon, oder man hat das Gefühl, sie haben es währenddessen geschrieben. Sie haben es nicht später
Ja,
aufgeschrieben.
genau, und da kommt mir was zugute, was im richtigen Leben oft auch gar nicht so gut ist, dass ich mich wahnsinnig gut erinnern kann an Sachen und an Erlebnisse und bin es dann tatsächlich, und das war vielleicht meine Form auch von Trauerarbeit, dass ich da einfach nochmal durch dieses ganze Erleben nochmal versucht habe durchzugehen. Und ich konnte mich nicht nur intellektuell daran erinnern, sondern ich konnte mich auch an die Gefühle erinnern. Und da, wo ich mich nicht daran erinnern konnte, hat mir meine Frau geholfen, weil die dann irgendwie auch mich mal korrigiert hat, weil man erinnert sich auch lustigerweise an manche Sachen auch falsch in diesem Zustand. Genau, und dann habe ich halt versucht, das quasi zu erzählen. Ich fand es wichtig, dass man es irgendwie erzählt und nicht so abhandelt, sondern dass man es irgendwie als emotionale Reise versucht zu erzählen mit Anekdoten, die ja, es ist ja nicht nur alles traurig in dem Buch.
Ja, ich finde sogar, dass es überhaupt nicht traurig ist, ehrlich gesagt. Natürlich, ich bin ja auch nicht mein Vater, insofern habe ich natürlich diese Seite nicht, sondern ich finde es eigentlich eher, ja, Es ist eher so ein bisschen mutmachend oder es hat wirklich positive Seiten und da wollte ich auch auf jeden Fall gleich noch mit Ihnen draufkommen, weil ja dieses Verzeihen und irgendwie dieses Miteinander klarkommen, wie ich wieder miteinander klarkommen, ziemlich im Zentrum steht. Aber vielleicht, bevor wir darauf kommen können, vielleicht können Sie kurz beschreiben, was war Ihr Vater für ein Mann?
Mein Vater war ein kleiner Mann von Körpergröße mit einer extremen Autorität, aber dennoch mit einem hohen Intellekt, einer unfassbaren Bildung. Also mein Vater war Deutsch- und Geschichtslehrer und war historisch wahnsinnig gebildet, war sprachlich brillant, war ein konservativer, aber kein... Also er kam nicht aus einer Nazi-Familie, das war ein großes Glück, auch für unsere späteren Diskussionen. Aber er war ein konservativer Mensch, der aber trotzdem aufgeschlossen war für neue Ideen, aber so ein ganz festes Wertekonstrukt hatte. Und er war Patriarch. Also es war jetzt nicht so, dass man von Demokratie sprechen konnte in unserem Haus. Es war schon hart geführt von oben und deswegen natürlich auch nicht immer nur schön. Also es war eine ordentliche Reibung vorhanden zwischen uns. Vor allem also ab, sagen wir mal, ab 12, 13, wenn es halt losgeht mit eigener Meinung und so weiter, da hat er schon ordentlich, und er hatte einen Teil schwarze Pädagogik noch in sich drin aus diesem Anfang des 20. Jahrhunderts Pädagogik, wo also schon die Hand auch ausgerutscht ist und so dieser Widerspruch war zwischen schwarzer Pädagogik und Humanismus in seinen Theorien. Also da hat er schon einen extremen Widerspruch in sich gehabt, den wir aber, da werden wir ja später noch drauf kommen, wenn Sie das Thema schon ansprechen, den wir später aufgelöst haben dann.
Aber er war auch ein ziemlich katholisch, hat man das Gefühl, wenn man das Buch gelesen hat.
Ja, es war sehr katholisch. Also sagen wir mal so, er war dem christlichen Glauben, also er war total überzeugt von der christlichen Idee. Er hätte nämlich eigentlich Pfarrer werden sollen. Er hatte so sein Hässel so mit der katholischen Kirche, mit der Amtskirche, hat aber auch da, also er war, wenn man jetzt mal rein kirchenhistorisch sieht, ein massiver Anhänger des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und ich heiße deswegen Johannes, weil er mich eigentlich taufen lassen wollte auf Johannes den 23. Was aber nicht ging natürlich, sondern man musste dann den Johannes den Evangelisten nehmen.
Man kann es
1900.
ja nur vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nicht so gut mit katholischer Kirchengeschichte auskennen, also das Zweite Vatikanische Konzil nach dem Zweiten Weltkrieg steht für die Öffnung der katholischen Kirche, Modernisierung der katholischen Kirche und auch, man kann sagen, einen liberalen Aufbruch, der dann nicht wirklich in die Tat umgesetzt wurde im Nachhinein. Und heute hat man eher oft das Gefühl, es geht wieder ein bisschen rückwärts, sage ich jetzt als Nicht-Katholik, so als in der Beobachterposition.
Also so war es schon. Ich glaube, Johannes der 23. war eben dieser Öffnungspapst, der, ich glaube, dass wir viele Dinge heute nicht mehr diskutieren würden, wenn diese Linie weitergefahren worden wäre. Also sprich, diese ganze Dogmatik zum Beispiel wollte der ja tatsächlich aus der Lehre weitgehend rausnehmen. Und vor allem die ganze Moraltheologie, die damit zusammenhängt. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Vater war ein großer Fan des Zweiten Vatikanums und dachte, das ist die Lösung für diese Kirchensituation, dass sie im Prinzip in eine spirituelle Urkirche sich wieder hinentwickelt, wo die Spiritualität, der Glauben und nicht die Macht im Mittelpunkt steht, so. Und darüber Da war er auch dementsprechend enttäuscht, dass das nicht so weiterging und hat aber trotzdem natürlich sich nie überlegt, ob er aus der Kirche austritt oder solche Dinge, das nie.
Das kam gar nicht in seinem Horizont vor oder so, weil er aus der, konnte er sich das gar nicht vorstellen oder warum hat er sich das nie überlegt?
Nee, ich glaube, er hängt dieser Idee nach, dass man Dinge nur verändern kann von innen heraus. Dass man, wenn man rausgeht, kann man sowieso nichts mehr machen. Und dann darf man auch nicht mehr drüber schimpfen.
Ich finde, wenn man Ihr Buch liest, dann, oder ich, mir ging es so, dass ich die Beschreibung von der Beziehung zu Ihrem Vater sehr zärtlich fand. Also Sie haben sehr zärtlich über ihn geschrieben, meinem Empfinden nach. Und das steht so ein bisschen im Kontrast zu dem, wie Sie es ja auch gerade schon angedeutet haben, dass er auch ein harter Mann war, der ein Patriarch, der hart durchgreifen konnte, sehr streng war. Sie beschreiben ihn auch als sehr streng in der Jugend. Und das haben Sie ja auch gerade schon angedeutet, dass er sie auch geschlagen hat. Also, dass es körperliche Gewalt gab, die auch nicht ganz, nicht nur so ein bisschen war, sondern schon heftig war. So kriegt man zumindest den Eindruck. Und trotzdem haben Sie ja eben die Kraft oder die Möglichkeit gefunden, so zärtlich über ihn zu schreiben. Vielleicht können Sie erklären, wie das dazu kam.
Also erstens mal hat mein Vater in seiner typischen konsequenten Art, hat sich unser Verhältnis schon relativ früh komplett verändert, nämlich nach meinem 18. Geburtstag. Mein Vater hatte diese Theorie, bis 18 muss man den Jungen erziehen und dann, was man bis dahin nicht hingekriegt hat, kriegt man eh nicht mehr hin und dann lässt man ihn quasi frei. So, also deswegen muss ich immer, das muss ich immer dazu sagen, dass unser Verhältnis quasi ab dem Zeitpunkt, wo ich erwachsen war, auch vor dem Gesetz, war das kein problematisches mehr. Es waren nur viele unausgesprochene Dinge noch. Und eines der unausgesprochenen Dinge war eben, dass er sich nicht im Griff hatte, so möchte ich es mal formulieren, des Öfteren. Und es war, ich war, muss dann, ich habe das so ein bisschen mit mir rumgetragen und habe mir dann so irgendwann, als ich 40 war ungefähr, roundabout, habe ich ihn dann doch gestellt zu diesem Thema. Und habe ihm halt gesagt, dass mir das auch Probleme bereitet hat in meinem Leben. Also, dass ich überhaupt nicht die Theorie vertrete, das hat uns nicht geschadet, sondern ich habe schon die Theorie vertreten, dass es einem schadet. Und dass man da schon ein Selbstliebethema auch hat, wenn man durch Strenge und Gewalt geht und keine Augenhöhe erlebt und keine Emotionalität oder zu wenig, dass das was mit einem macht. Und ich habe ihm das versucht zu erklären. Und dann hat er sich bei mir entschuldigt. Und das rechne, habe ich ihm einfach wahnsinnig hoch angerechnet, weil ich das wahnsinnig schwierig, das kennt ja jeder aus seinem Leben, wenn man so Kapitalfehler macht, sich dafür zu entschuldigen und das sich einzugestehen, dass man es wirklich verkackt hat. Das ist ja nicht so einfach. Und das hat er aber gemacht. Und dann habe ich mir aber, ich weiß noch genau, dass ich mir dachte, ich habe über das Wort Entschuldigung nachgedacht. Und das heißt ja, entschulden heißt ja, dass die Schuld nicht mehr existiert. Nicht, dass man sie vergisst, sondern dass sie wirklich ausgelöscht ist. Und dann kommt man zu dem Begriff verzeihen. Und ich habe ihm das einfach komplett verziehen. Es ist für mich in unserem Verhältnis ab diesem Zeitpunkt nicht kein Thema mehr gewesen. Und dadurch auch mit meinem Leben kein Thema mehr gewesen, weil es einfach wirklich befriedet war dadurch. Und ich das nur jedem empfehlen kann. Es gibt ja in fast allen Eltern-Kind-Beziehungen unausgesprochene oder unglücklich gelaufene Dinge. Man sollte sie ansprechen, man sollte sie aber in erster Linie verzeihen, weil sonst geht es ja immer weiter. Also man macht ja mit seinen eigenen Kindern dann wieder weiter, wenn man seine eigenen Sachen nicht geklärt hat und nicht in die Liebe geht, sage ich jetzt mal, sondern eben in dieser Härte bleibt, dann ändert sich nichts. Und das fand ich, deshalb darum habe ich mich bemüht und mich gekümmert in meinem Leben und bin sehr glücklich. Und das hat es ermöglicht quasi, dass wir dann seinem Lebensende zu in ein sehr liebevolles, sehr zärtliches, sehr nahes Verhältnis von meiner Seite und er in seinen Möglichkeiten wohlgemerkt, auch in ein sehr liebevolles, zärtliches Verhältnis gewechselt sind.
Ich habe mir hier aufgeschrieben, die eine Stelle, wie Sie das im Buch beschreiben. Ich lese mal den einen Satz vor. Ich sprach ihn schüchtern an und dann versuchten wir unbeholfen zu reden. Über seine Ausbrüche, über die ausgeübte Gewalt an mir, die so gar nicht zum sonst so humanistisch-christlichen Welterklärer passten. Ich wollte trotzdem nochmal nachfragen. Wissen Sie noch, was Sie gesagt haben? Weil ich glaube, das ist wirklich für viele Leute interessant, weil es eben so schwierig ist, sowas zu machen. Wie haben Sie das Gespräch angefangen, also eingeleitet?
Ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau. Ich glaube, dass das wahnsinnig intuitiv lief. Also das würde das stützen, dass ich mich an den genauen Ablauf gar nicht erinnern kann. Ich weiß nur noch, dass ich weiß die Situation noch. Er wollte, dass ich irgendein Video aufnehme zu entweder am Geburtstag meiner Mutter oder irgendeinem Hochzeitstag. Also er wollte sich quasi da positiv darstellen. Und ich weiß, dass das in mir ausgelöst hat, dass ich plötzlich wütend war. Dass ich mir dachte, jetzt stell dich du mal nicht so toll hin. Da gibt's was, darum weißt du, darum weiß ich, Das kann ich jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht so tun, als wärst du der Super-Guy irgendwie, bevor wir das nicht geklärt haben. Das weiß ich noch. Wie es dann genau ablief, kann ich echt nicht sagen. Ich glaube, es war ein intuitiver Vorgang und ich habe es wahrscheinlich, so wie ich mich kenne oder einschätze, relativ brachial gemacht. Ich habe einfach wahrscheinlich wirklich gesagt, du pass mal auf, das machen wir jetzt ganz anders. Jetzt sag mal erstmal, dass das echt scheiße war. Und ich vermute, so wird es wohl fast gewesen sein.
Und er war dann, wissen Sie noch, ob er, wie er reagiert hat, ob er dann davon irgendwie erstmal überrascht war oder getroffen oder ob es ihn vielleicht, ob mir so die Schamesröte ins Gesicht gestiegen ist oder sowas? Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Also erstens mal glaube ich nicht, dass er davon getroffen war, weil ich glaube, dass das in ihm gearbeitet hat. Also ich bin jetzt da nicht in was reingestoßen, was er irgendwie verdrängt hätte. Ich weiß nur, dass er sehr ernst wurde, dass er den Blick auch gesenkt hat und mich erstmal nicht anschauen konnte. Und dann so einen kurzen Erklärungsversuch gestartet hat, wo er dann gemerkt hat, das macht, darum geht es jetzt gar nicht, sondern er ist dann wirklich relativ schnell dazu gekommen, dass er sich einfach versucht hat zu entschuldigen. Und das war auch erst unbeholfen und dann ist das, also bis es dann zu diesem Satz kam, ist, ich entschuldige mich, also erst nicht, es tut mir leid, sondern ich entschuldige mich, was ja ein Unterschied ist. Das hat sicher ein bisschen gedauert. Aber ich habe schon, das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil ich mir, das habe ich nämlich erst vor kurzem wieder dran gedacht an diesen Moment und oder habe versucht, ihn mir herzuholen. Und mir wurde irgendwie klar, dass er wirklich überrascht war, dann nicht von dieser Konfrontation.
Ich stelle mir so vor, dass Sie ihm dann verzeihen konnten, auch was damit natürlich damit zu tun hatte, was er dann gesagt hat. Also Sie haben jetzt schon gesagt, er hat gesagt, ich entschuldige mich. Und dass es einen Unterschied macht, ob man Entschuldigung sagt oder es tut mir leid. Weil das ja dann keine, wahrscheinlich durfte auch kein Aber folgen, oder? Weil oft sagt man ja so, ich entschuldige mich, aber und versucht sich dann doch zu erklären. Aber das hat er, so wie ich Sie jetzt verstehe, komplett gelassen.
Genau,
War das so?
das hat er vorgeschoben erst. Also das ist ja auch verständlich. Also Entschuldigung, mir ist das schon klar. Ich meine, ich habe mich auch schon ein paar Mal entschuldigt in meinem Leben und ich weiß, wie schwierig das ist. Aber als er dann an dem Punkt war, und er war ja alles andere als dumm und wusste sehr genau, dass das mit mir auch nicht geht, da jetzt irgendwie durchzulavieren. So. Und dann hat er es einfach irgendwann, glaube ich, kapiert und hat gesagt, okay, jetzt, bumm, jetzt haue ich das einfach raus und dann ist auf jeden Fall was anders. Also es wird sich auf jeden Fall anders anfühlen als vorher und so war es ja dann auch.
Also ich finde, wie gesagt, diese Stelle zwischen Ihnen und Ihrem Vater und dieses, sag ich mal, nicht neu anlaufen der Beziehung, aber zumindest diesen Umbruch, den die Beziehung da, wie man, wenn man zumindest als Leser hat man den Eindruck bekommt, finde ich eben, gibt dem ganzen Buch so ein, ja, sowas Gutes, ja. Also dadurch wird die ganze Geschichte, die dann ja zwar mit dem Tod endet, aber dann natürlich auch mit dem Tod eines alten Mannes, irgendwie wird zu einer guten Geschichte.
Ja, aber das ist auch so ein, das meine ich eben, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich glaube, dass das total wichtig ist und auch ein Mutmacher sein soll, dieses Buch, sich diesen Themen gemeinsam im aktiven und reflektorisch wachen Zustand nochmal zu stellen, gemeinsam, weil ich glaube, dass einfach was sehr Gutes daraus entstehen kann.
Haben Sie denn mit Ihrer Mutter auch darüber gesprochen? Über diese Situation mit dem Schlagen Ihres Vaters?
Ja,
Und wie sie.
meine Mutter hat vollkommen recht mit dem, was sie drüber gesagt hat, aber das hat mir nicht geholfen, weil sie hat gesagt, dass das eigentlich aus einer Angst kam. Also es war eine Überforderung natürlich, aber es war aber auch eine Angst, die er nicht kanalisieren konnte. Und das hat sie zwar erkannt, hat mit ihm, das weiß ich auch, ordentlich Beef gehabt wegen diesem Thema. Also sie fand es nicht gut. Aber sie hat auch jetzt nicht das Ding explodieren lassen, weil sie wusste, wo es bei ihm herkommt. Also erstens hat er es selber nie anders erlebt. Zweitens, bedenken wir bitte alle, die Zeit und die Generation. Also es
Ja,
war ja.
das ist ja in heutigen Diskussionen oft verschwindet das, dass man denkt immer, man kann die Vergangenheit aus der Gegenwart beurteilen und dann schön harte Urteile fällen, aber das ist eben.
Also Urteil steht einem sowieso, finde ich, nur ganz, ganz schwer zu, außer bei SS-Wächtern von Konzentrationslagern, wo einem sehr wohl ein Urteil zusteht, weil das musste man ja nicht machen. Tue ich mich wahnsinnig schwer mit der moralischen Beurteilung von Leuten, die eine komplett andere Sozialisation und moralische Prägung haben, als wir das haben. Und du siehst, man sieht ja jetzt, wie brüchig moralische Tendenzen sind, sobald sich Gesellschaft wieder verändert. Also gerade wir sollten da ganz vorsichtig sein mit Urteilen. Aber man muss es trotzdem ja nicht, es ist trotzdem scheiße. Also es ist ja trotzdem nicht gut. Aber meine Mutter hat es, um darauf zurückzukommen, hat versucht, es zu erklären aus dieser Angst heraus und hat es aber, hat dann quasi versucht, es zu kompensieren durch eine Überliebe. Also gab quasi das, was er nicht hatte, versucht zu verdoppeln und war eine wahnsinnig liebevolle Mutter ihr Leben lang.
Ich finde es schon trotzdem noch eine interessante Frage, die mir jetzt bei dem, was Sie gesagt haben, kam, weil wir ja, wenn wir über Leute in der Vergangenheit sprechen, was ich diese komische Frage, war Kant ein Rassist oder sowas? Und dann denkt man, na ja, gut, das war damals die Zeit und dann versucht man das irgendwie von heute zu beurteilen. Dann spielt ja auch immer die Frage eine Rolle, hätte er es eigentlich anders sehen können? Hätte er es auch besser verstehen können damals schon? Und Sie haben ja gesagt, es hat gar nicht zu ihm gepasst und Sie hatten das Gefühl, dass er auch damals gewusst hat irgendwie, dass es nicht richtig ist. Und das ist dann finde ich, wenn man da versucht, so die Vergangenheit zu verstehen, ja oft zum Punkt. Weil man kann sich ja auch gut vorstellen, jetzt sagen wir mal nochmal 100 Jahre früher, wenn Väter ihre Kinder geschlagen haben, dass sie nicht gedacht haben, dass es falsch ist, sondern dass sie auch dachten, dass es einfach richtig ist.
Ja, ich glaube, er war in so einem Zwischensicht auf das Thema. Auf der einen Seite also ich habe ja in dem Buch auch den Ausdruck verwendet, Ultima Ratio. Es war so das letzte Ding, wo er, wenn er nicht mehr weiterkam, was soll man jetzt tun? Soll man praktisch die Macht abgeben an das Kind? Und das konnte er halt nicht. Das war, glaube ich, wenn man es jetzt philosophisch betrachtet, der Spin, den er nicht hingekriegt hat. Man darf quasi einem heranwachsenden Jüngling nicht die Macht übertragen, weil ab da wird er ein schlechter Mensch. Und das, glaube ich, war sein Widerspruch, dass er hatte keinen Plan B für die Situation. Wie geht man um mit Lügen von einem, zum Beispiel mit Lügen von einem jungen Menschen, der für sich keinen anderen Ausweg sieht, als ihn anzulügen? Oder der ihn natürlich auch austestet, der ihn natürlich auch provoziert, um Gottes Willen. Also ich war schon auch ein Kaliber. Also es ist jetzt nicht so, ich denke mir heute noch mal, ich habe auch meine schlechten Eigenschaften, habe ich damals ordentlich mal an ihm ausgetestet, ja.
Er hat ja auch, fällt mir jetzt nur gerade ein, mein Vater ist Jahrgang 49 und der ist also sozusagen 20 Jahre jünger, oder? 20 Jahre habe ich jetzt
Ja,
richtig
genau.
gerechnet. Und als der in die Schule ging, also Anfang seiner Gymnasialzeit, wo durfte man als Kind noch geschlagen werden? Das heißt, quasi wahrscheinlich als ihr Vater dann Lehrer war, ich weiß nicht, da war das gerade zu Ende oder war gerade vielleicht noch so, dass man es sogar ja als Pädagoge sogar sollte oder durfte.
Ja, lustigerweise, oder was heißt lustig ist es nicht, aber in der Schule, und ich glaube, das war auch Teil seines Problems, verfügte er über so eine Autorität, dass er das gar nicht nötig hatte. Also der war so outstanding für Schüler, dass er es da gar nicht nötig hatte. Das war, glaube ich, was ihn zur Verzweiflung gebracht hat. Warum gelingt mir das bei 30, 50, 70 Jugendlichen des gleichen Alters und bei meinem eigenen, bei dieser Kreatur, die da vor mir steht, gelingt es mir nicht. Das hat er, glaube ich, nicht gepackt einfach. Das hat er nicht zusammengekriegt.
Jetzt ist er ja 2022 im Oktober verstorben, wie wir schon gesagt haben. Und Sie schildern ja, darüber haben wir ja auch gerade schon geredet, die Beziehung am Ende doch sehr nah und auch innig. Wenn Sie jetzt über ihn nachdenken, haben Sie noch irgendwie einen innerlichen Kontakt zu ihm oder ist er ganz weg?
Nee, ich habe natürlich einen inneren Kontakt, schon allein, weil ich mich ja damit ausgiebig jetzt beschäftigt habe. Also ich glaube, es gibt wenig, die den Kontakt so halten können über so eine lange Zeit, weil ich jetzt irgendwie erst das Buch geschrieben habe und seit das Buch heraus ist, nahezu täglich drüber spreche, in irgendeiner Form. Und ich träume auch von ihm, also dass er noch lebt. Ich träume so Situationen und die werden aber, und das ist total gut, psychologisch super, weil ich daran erkenne, dass die Trauerarbeit wohl funktioniert. Die Geschichten werden immer positiver. Also vor kurzem habe ich einfach eine wahnsinnig lustige Anekdote, an die ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern kann, geträumt mit ihm, aber da ging es lustig zu und es wurde gelacht so. Und ich denke mir, ah, okay, die Erinnerung, ich hatte wie die meisten Menschen das Problem, nachdem er tot war, dass ich erstmal, dass dieser Sterbeprozess und das Altsein von diesem Menschen so präsent war, dass ich ihn als jungen Vater oder Mann gar nicht mehr erinnern konnte. Und das kommt aber jetzt wieder. Also ich kann mich jetzt so an Situationen erinnern, wo wir im Urlaub waren oder so. Also er hat immer noch eine Präsenz, dank dem gemeinsamen Hobby des Schwammerlsuchens, Pilzesuchens. Denke ich immer, wenn ich im Wald bin, sowieso an ihn und an das, wie wir so da waren. Also ich habe tatsächlich ich habe ihn schön bei mir und hab ihn sowieso natürlich auch in mir. Also das wird mir auch immer mehr bewusst, dass Prägung ja etwas ist, was bleibt und mit dem du dich tunlichst weiter beschäftigen solltest, damit die Prägung nicht überhand nimmt, sondern du schon auch dein eigenes Leben definierst und wie du sein willst und wie du dich positionierst. Aber das ist ein spannender Prozess, der wahrscheinlich nie aufhört.
Jetzt haben Sie das Schwammerlsuchen angesprochen, also das Pilzesammeln. Das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um den schönen Titel des Buches zu erklären. Ein Steinpilz für die Ewigkeit. Was hat es mit diesem Steinpilz auf sich?
Das mit dem Steinpilz ist so gewesen, dass ich wir hatten diese gemeinsame Geschichte mit dem Pilzesuchen. Und als er starb ja im Herbst, das ist also Hochzeit der Schwammerlzeit, und ich habe in dem ersten, also wo es so losging mit dem Ende quasi, habe ich ihm so aus dem Wald immer Pilze mitgebracht, unter die Nase gehalten und habe so festgestellt, er reagiert total auf diesen Geruch von Steinpilzen, von Wald und so weiter. Und als er dann gestorben war, als ich den Anruf bekommen hatte, war ich in so einem Trance-Zustand und wusste nicht recht, was ich jetzt machen soll. Und bin dann in den Wald gefahren und habe einen Steinpilz gefunden und habe mir gedacht, ich bringe ihn den jetzt einfach mit auf seine letzte Reise und habe ihm dann in die toten Hände diesen Steinpilz gelegt und ihm quasi als Grabbeigabe mitgeschickt. Und das finde ich bis heute einen berührenden Vorgang und deswegen heißt auch das Buch so, weil eben ein Steinpilz für die Ewigkeit und der Circle of Life, dass etwas wächst wie so ein Pilz und dann halt mit dem Tod alles endet und aber eben doch nicht, weil Natur ja daraus besteht, dass alles wieder daraus entsteht. Das fand ich einfach ein tröstliches und gutes Bild für mich und für uns. Es hat einfach zu uns gepasst.
Jetzt haben Sie schon den Moment erwähnt, als Sie dann in das Zimmer gegangen sind, wo Ihr toter Vater lag, und dann haben Sie ihm ja diesen Pilz dann eben auch in die Hände gelegt oder in seine toten Hände. Und da will ich nochmal einen Satz vorlesen, den ich mir aufgeschrieben habe. Sie schreiben da: Ich hatte nur ein einziges Gefühl, als ich in diesen Raum kam. Er ist nicht mehr da. Einer der spirituellsten Momente meines bisherigen Lebens, wenn man so will. Er war einfach weg. Dieser Körper, auf den ich jetzt zuging, das war nicht er. Was meinen Sie mit spirituell? Was war in diesem Moment so spirituell?
So wie ich es geschrieben habe, meine ich es tatsächlich wortwörtlich. Ich habe einfach dieses Gefühl gehabt, er ist nicht mehr da. Diese Hülle, die da liegt, ist nicht er. Also im Umkehrschluss ist er existiert noch, aber ist nicht mehr hier. Das war das, glaube ich, um's auf den Punkt zu bringen. Ich hatte plötzlich diese Gewissheit auf irgendeine Art von Transformation und nicht von Ende. Und ich habe keine wirklich spirituelle, genaue Idee davon. Das habe ich auch gemerkt, aber es war wie die Erkenntnis einer Dimension, auf die man keinen Zugriff hat als kleines Menschlein, aber dass das nicht, also es war für mich total unlogisch, dadurch zu denken, das ist jetzt das Ende, weil sonst hätte ich das Ende so empfunden, der Körper ist tot, also ist jetzt Ende. Das habe ich aber nicht empfunden. Ich habe empfunden, der Körper ist hier und er ist egal im Endeffekt, sondern diese Seele hat diesen Körper verlassen und ist in irgendeiner Form in dieses Universum transformiert.
Er ist zwar tot, aber er existiert noch. Das war einfach ein Gefühl. Oder haben Sie das, wie, das ist ja eigentlich das Interessante, dass er noch existiert. Wie hat sich das, woher wussten Sie das? Wie haben Sie das gespürt?
Ich glaube, es geht darum, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man das, was da nennen wir mal jetzt einfach Seele, oder die Person, die Persönlichkeit, die Seele, dass die in dieser Eigenheit, die jeder Mensch hat, dass die ist wie so, also ich habe ja auch geschrieben, dass die Türen so offen waren und draußen war der Garten und es war so ein schöner Herbsttag und es hatte schon dieses Gefühl, dass was entschwebt. Und dann erzähle ich auch von diesem Brauch, dass es in südamerikanischen Ländern gibt es diesen Brauch, dass man auf jeden Fall alles offen stehen lassen muss, wenn Menschen sterben, damit diese Seele da auch raus kann und nicht praktisch gefangen bleibt in diesen von Menschen geschafften Räumen oder in diesem Körper gefangen bleibt. Mehr Erklärung gibt es dazu nicht, weil es ein spirituelles Gefühl ist oder ein spiritueller Vorgang, der mich ja selber so beeindruckt nach wie vor, weil ich ja das gar nicht erwartet habe. Ich hab erwartet, dass ich das, wenn ich diesen toten Körper sehe und mein Vater da tot liegt, dass ich das als Endpunkt postuliere in meinem Leben und dann ab dem Zeitpunkt damit zu tun habe, Erinnerung, zu kreieren. Aber das war nicht so. Das war nicht so und das finde ich bis heute oder auf irgendeine Art sogar beruhigend.
Weil man hätte ja auch sagen, man hätte ja auch denken können, dass es irgendwie ein deprimierender Moment ist, dieses er ist nicht mehr da, ja,
Das
aber
war es gar nicht. Das war es gar nicht. Also mich hat es total beruhigt, dass ich das Gefühl hatte, er ist nicht mehr da, weil ich diesen toten Körper was wahnsinnig Uninteressantes fand. Also ich fand das überhaupt, ich fand das auch nicht erschreckend oder sonst irgendwas. Ich fand das nur wahnsinnig uninteressant. Das war auch so krass, weil der lag ja noch den ganzen Tag bei uns. Und wir haben uns drumherum, wir haben Kaffee getrunken, wir haben uns unterhalten und der lag da daneben. Und das hatte aber nicht keinen Schrecken. Das müsste es aber haben, wenn sich an dieser Stelle quasi die Endlichkeit postulieren würde, dann würdest du das ja nicht können. Also ich würde es sicher nicht können. Insofern war das, es war tatsächlich auf eine Art ein friedlicher Moment.
aber Sie schreiben dann, dass Ihre Mutter sozusagen dann, als der Leichnam rausgetragen wurde und er wirklich weg ist, also sozusagen auch der Körper weg war, das doch nochmal auch ein schwerer Moment war.
Ja, ich glaube, weil da einfach, da greift die Tatsache, dass wir Menschen optische Menschen sind. Und dass du ab dem Zeitpunkt eben mit Erinnerung arbeiten musst, was das Aussehen, also diesen Körper, den du ja als Ehefrau auch dein Leben lang berührt hast und so weiter, dass der jetzt wirklich geht, das ist, und die Optik praktisch zu Ende geht, dass du den nie mehr sehen wirst. Also das ist dann der Abschiedsmoment. Das war für meine Mutter heftig einfach, weil es einfach nach über fast 70 Jahren gemeinsamen Lebens weiß sie sieht den jetzt nicht mehr. Aber ich halte das für einen nachvollziehbaren Moment und das glaube ich, geht jedem so. Aber für mich war der Moment nicht schwierig.
In dem nächsten Kapitel von der Stelle, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, schreiben Sie dann, dass eben dieser Moment dazu geführt hat, dass Sie noch weniger als früher an das einfach vorbei glauben konnten.
Ja.
Wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, schreiben Sie schon auch glauben konnten. Deswegen würde es mich interessieren, dass Sie ja auch aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. Das haben Sie mal in einem Interview erzählt, habe ich gelesen. Können Sie es irgendwie, haben Sie einen, sozusagen auch einen positiven Begriff für das, an was Sie glauben, oder ist es nur ein Nicht-Glauben an das einfach vorbei?
Nee, ich kann schon, also ich persönlich glaube an Energie. Ich glaube, dass alles energetisch zusammenhängt oder eben sich energetisch trennt oder die Dimensionen sich verändern. Ich meine, wenn allein in unserem Jahrhundert haben wir die Erkenntnis dazu gewonnen, dass es mehrere Dimensionen gibt. Und das wissen wir jetzt. Und dass es Quantenphysik gibt, wissen wir, dass es alles mögliche Dinge an Dingen gibt. Und ich halte es auch für unlogisch, das Vorbeisein, weil die Natur zum Beispiel ja schon so nicht funktioniert. In der Natur ist nie etwas weg, sondern es transformiert. Also wenn wir Teil der Natur, selbst wenn wir einfach Teil der Natur sind, ganz banal gesprochen, sind wir auch nie weg. Dann sind wir halt irgendwann Teil eines Blattes oder Teil einer Erde oder sonst irgendwas. Aber wir sind nicht weg. Ich hab trotzdem eine spirituelle Idee von Leben, dass ich nicht glaube, also ich glaube einfach, nicht, dass wir verschwinden. Und ich glaube, dass wir mit unserer Energie, unserer Liebe und unseren Gefühlen nicht nur bei den Menschen, denen wir begegnen, was hinterlassen, sondern dass wir das kosmisch hinterlassen. Und ich glaube, dass das die Krux der Menschheit ist, dass eben die Ambivalenz stets bleibt. Also, dass viel schlechte Energie unterwegs ist und halt gute Energie. Und die kämpfen quasi Generation für Generation, kämpfen die miteinander und jeder versucht irgendwie sich durchzusetzen. Und das wird, solange es Menschen gibt, nicht gelingen, weil es halt beides gibt, weil es halt ambivalent ist. Weil es, wenn man es jetzt mal, deswegen finde ich ja die christliche Idee, also als philosophische Idee so genial, weil es halt das Adam und Eva und das Kain und Abel-Prinzip quasi zieht sich halt einfach durch. Was halt ein gutes Bild für die Ambivalenz des Lebens ist und für die Verführung und für die Macht und für all die Negativbegriffe, die nun mal mit dem Menschen zusammenhängen und die in der Natur ja auch vorkommen. Ich meine, bei jedem Tier weiß man, fressen und gefressen werden und also immer auch positiv, negativ, Leid, Macht, Gier, Angst, all diese ambivalenten Begriffe kämpfen halt permanent um die Vormachtstellung, sage ich jetzt mal.
Aber das individuelle Leben ist trotzdem zu Ende mit dem Tod in Ihrer Vorstellung.
Das weiß ich, ich glaube, das ist mir zu klein gesprungen einfach. Die Idee von diesem individuellen Leben halte ich für eine leicht narzisstische Idee.
Es ist
Weil,
nicht so wichtig einfach.
ja, man macht sich wahnsinnig wichtig, wenn man das postuliert, finde ich. Ich
Aber wir
finde,
können ja nicht anders, oder? Ich meine,
doch,
wir
wir
sind
können
ja
doch.
auch gezwungen, irgendwie in unserem Ich zu bleiben, weil wir da so
Nee,
eingesperrt sind.
das find ich nicht. Ich finde, das wäre genau die Leistung eines Lebens zu sagen, was für ein Geschenk, dass ich mich als Individuum fühlen kann und denken kann, aber wie wurscht und wie egal, ob das in 400 Jahren noch irgendwo rumwabert oder in einer anderen Galaxie oder in einem Paradies oder in einer Hölle. Das Paradies und Hölle ist ja auch wieder die Ambivalenz erklärt quasi, wie dass man halt, wir müssen die Ambivalenz ins Jenseits transportieren, dass wir es aushalten. Ich glaube nicht, dass wir so wichtig sind, und glaube aber dennoch, dass das alles, was du, also sagen wir mal Karma, alles, was du tust, an diesem Prozess des energetischen Verbesserns oder energetischen Verschlechterns teilhat, was ja auch wieder eine individuelle Leistung ist. Also natürlich verschwindet man dadurch nicht ganz individuell.
Ich habe ja auch gelesen, dass Sie meditieren. Das kommt auch im Buch vor. Es wäre ja auch so ein Versuch, zumindest jetzt in meiner Vorstellung, so ein bisschen das Individuelle hinter sich zu lassen.
Ja, aber weil das total wichtig ist, weil du ja sonst bleibst du, also sag mal, ich fange mal anders an, weil mich das ja mein Lieblingsthema auf Art ist. Das Ding ist, wenn du wirklich glaubst, dass du, also dieser Idee, dieses Individuellen, der Wichtigkeit des Individuellen, würde bedeuten, dass deine Gedanken, die du hast, stimmen. Das bedeutet immer in Wahrheit, dass der Kopf, das Intellekt entscheidet. Und erst wenn du dich aber von dieser, und wenn du aber mal, jetzt bin ich jetzt 54, ich weiß, dass ich aber Denkmuster habe. Wenn ich mich nicht weiterentwickeln werde, dann werde ich immer mehr das Gleiche denken. Ich überrasche mich nicht mehr mit meinen Gedankengängen. Wenn, dann überrasche ich mich mit Emotionen, dass ich was
Aber die
anderes.
sind auch individuell, oder?
Ja, aber die kann ich. Aber sie sind nicht so egoistisch, weil immer mit Gefühlen meistens andere Menschen irgendwie mit beteiligt sind oder Natur oder das drumherum. Und dadurch wird es weicher, dadurch wird es durchlässiger, dadurch wird es feiner in der Energie und nicht in dieser 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4, 4 plus 4 ist 8. Ja, toll, vielen Dank, das weiß ich, aber es bringt mich keinen Millimeter weiter. Und ich glaube, wenn wir weiterkommen wollen, evolutionär und als Menschen, dann tut es einfach jedem gut, wenn er versucht, aus sich herauszutreten. Also diese individuelle Superbrain, die jeder von sich, ich kenne keinen Menschen, der von sich behauptet, dass er blöd ist, sondern jeder hält sich
Es
für.
gibt aber andere Leute, von denen man behauptet, dass sie
Ja,
blöd sind.
aber das heißt, es ist eine Frage der Perspektive, Ende. Das bringt uns nicht weiter. weiter würde uns bringen, mehr zuzulassen, mehr aus uns rauszutreten, die Position des anderen mehr zu übernehmen, wenn wir auf uns schauen, das und uns ein Stück weit so aufzulösen, wäre ein großer Begriff, aber zumindest so durchlässig zu machen, dass wir nicht nur permanent an unserer individuellen Geilheit hängen. Oder Schuld, das ist ja die andere. Also es gibt ja beides. Es gibt ja die, die narzisstisch gestört sind und sich für so wichtig halten. Und die anderen haben das Problem, dass sie sich für so unwichtig halten. Und so für so klein und für so. Und das beides ist, glaube ich, nicht gut, sondern Teil davon wäre zu sagen, ich bin und ich lasse viel mehr zu, mich zu verändern, mich zu entwickeln, mich zu spüren, als ich das intellektuell oder mit meinen ganzen Mustern von meiner Prägung her kann. So, das wäre ja die Leistung.
Und meditieren könnte dann ein bisschen so eine Übung darin sein.
Naja, meditieren ist meine Version davon. Ich weiß, bin ja im katholischen Umfeld aufgewachsen. Und ich kann mich als Ministrant noch so gut erinnern, wenn ich in der Kirche war und da saßen alte Frauen, und haben Rosenkranz gebetet zum Beispiel. Ich habe nicht das Gefühl, dass das groß was anderes ist. Ich glaube, das ist im Prinzip für deinen Zustand ein relativ gleicher Vorgang. Alle Religionen haben das. In Indien ist halt die älteste Version, ist die Meditation, weil sie nicht trans, weil sie nicht kein transzendentes Ziel hat. Also weil sie nicht wie beim Gebet, wo ja praktisch nach oben gebetet wird und dass man hofft, dass von oben Lösungen nach unten fließen, sondern beim Meditieren aus der indischen Tradition ist es einfach, es ist, alles ist und du kannst andocken quasi an diesem universellen Wissen, an der universellen Liebe und an der, und du kannst deinen Körper und deinen Geist entspannen und dich dadurch besser aufstellen, wenn du meditierst, weil du dadurch nicht in diesem permanenten Stressmodus bist von Funktionieren, anderen gefallen wollen, Leistung erbringen, sich schuldig fühlen, all die ganze Scheiße halt.
Vielen Dank für diese, ja, sozusagen nochmal weiterführenden Ideen. Ich werde darüber auf jeden Fall jetzt im Nachgang des Podcasts nochmal nachdenken, ob ich nicht auch mal meditieren muss. Ich habe das schon oft versucht und konnte mich irgendwie nie innerlich genug beruhigen dazu.
Ja, aber
Wäre es
das
mir dann
ist,
doch.
da kann ich, muss ich gleich nochmal was kurz dazu sagen, weil es kommt immer wieder von allen, die sagen, sie meditieren nicht. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das zu schaffen. Allein, wie Sie das gerade sagen, es ist kein Sport, sondern es geht darum, das zu beobachten. Also
Sich selbst dann.
sich zu beobachten, dass die Birne nicht stillhält. Das heißt, was beim Meditieren passiert ist, zumindest bei der Technik, die ich mache, ist, dass du das denkst, dass du das mitkriegst, dass du das denkst und dass du diese, und das ist das Ziel. Das Ziel wäre, die Gedanken, die du währenddessen dich stresst, dass du das nicht schaffst, die du hast, die wirst du an diesem Tag nicht noch einmal denken. Also hast du praktisch einen Waschmaschineneffekt erzielt, nämlich die Kacke ist schon mal gedacht. Die ist schon mal weg. Das heißt aber nicht, dass neue nicht kommen kann. Natürlich kann die kommen. Aber das reicht schon mal, um einen kleinen Prozentsatz von Stress, der im Kopf ist, schon mal entsorgt zu haben. Und das verändert dich für den Tag. Das macht einen anderen, bringt dich zu einem anderen Zugang. Weil wenn du das nicht machst, kommen diese Gedanken ja auch irgendwann am Tag, aber sie kommen, wie Jugendliche heute sagen würden, random, irgendwann daher. Und dann stressen sie dich mehr. Dessen wollte ich damit nochmal darauf hinweisen.
Nee, es war jetzt auch gar nicht abwertend gemeint, sondern ehrlich
Nee,
gemeint,
aber,
dass ich.
nee, aber das ist tatsächlich der Vorgang. Also, dass das passiert, wenn ich meditiere, ich denke oft total viel, ich verliere auch mein Mantra und mache allen möglichen Dinge, aber ich weiß nachher immer, okay, das kommt heute auf jeden Fall nicht nochmal.
Also wir müssen langsam zum Ende kommen, aber ich wollte noch eine Sache mit Ihnen besprechen. Und zwar hat meine Mutter, die den Podcast immer hört, gesagt, ich hätte schon so oft mit Leuten gesprochen, die ein Buch über ihren verstorbenen Vater geschrieben haben. Aber es hat nie einer ein Buch über seine verstorbene Mutter geschrieben. Und das war jetzt tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass ich das schon öfter hatte, aber ich habe auch schon danach gesucht, nach Büchern über die verstorbene Mutter. Und bisher zumindest ist mir keins über den Weg gelaufen, wenn kein aktuelles, was jetzt sich gut angeboten hätte. Ich weiß nicht, ich wollte fragen zum Abschluss, ob Sie eine Idee haben, ob es da einen Grund gibt für, oder glauben Sie, Ihre Mutter lebt ja zum Glück noch und zum Glück und hoffentlich auch noch lange, aber hätte man das auch genauso über seine Mutter schreiben können oder gibt es da einen Unterschied?
Ich würde jetzt mal vermuten, dass das an einer patriarchalischen Geschichte liegt, dass die Väter meistens die mächtigere Position haben, mit der man sich auseinandersetzt. Ich glaube, Mütter sind im positiven Sinne viel mehr gesetzt als Figur der Liebe und als Versorgungsfigur mit Essen, Trinken, Streicheleinheiten. Und ich glaube, dass das eine Momentaufnahme ist und dass sich das gerade ändert. Ich würde vermuten, dass wir in 5 bis 10 Jahren die hochinteressanten Bücher über den Tod von Müttern lesen. Und ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube, man hat, ich glaube wirklich, dass es eine patriarchalische Geschichte ist, dass man da, wo die Macht sitzt, ist auch die Auseinandersetzung. Und wo die Auseinandersetzung ist, ist auch die Reflexion. Und ich glaube, Mütter aus diesen Generationen, die wir jetzt erlebt haben, jetzt erleben wir ja andere Müttergenerationen, aber die wir bisher erlebt haben, die waren halt war mit weniger Reibung verbunden, vermutlich.
Wenn jemand zuhört und denkt, ich habe ein Buch übersehen, wo es um die verstorbene Mutter geht, dann schreiben Sie gerne. Ich
Also
bin
ich
auf jeden
weiß
Fall
nur,
daran
dass es
interessiert.
von Oskar Maria Graf dieses Buch Meine Mutter gibt. Da habe ich aber jetzt nicht mehr so in Erinnerung, ob es da auch um den Tod viel geht. Ich glaube, es geht vor allem um das Leben der Mutter. Aber
Ist
das
das,
wäre.
Herr Ringstetter, vielen Dank für das Gespräch. Wir müssen schon zum Ende kommen.
Ja, ich danke Ihnen. Es war eine sehr schöne Stunde.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Das war über das Ende Folge 26. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sache. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.